Was trinkst du da?
Kaffee.
Woher hast du den?
Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen.
Oh.
Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... Das ist nicht schlecht.
You are now entering the danger zone.
Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und da dieser Podcast ja immer wandelnde Konzeptionen hat, freue ich mich diesmal über meinen Gast Fabian Neithardt. Hallo.
Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen heute wieder, ja normalerweise reden wir über vier Bücher. Zwei davon hat der jeweils andere nicht gelesen, aber heute werde ich zwei Bücher präsentieren.
Und ich rede über Dinge, die mit Geschichten zu tun haben.
Worum geht es also im Einzelnen? In meinem ersten Buch Chloris von Ray Curtis, da wandern wir und sind wir unterwegs mit der 72-jährigen Chloris Waltrip nach einem Flugzeugabsturz in den Bergen Montanas.
In Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman, gehen wir 250 Jahre etwa zurück in die Vergangenheit, aber in einer sehr speziellen Hörspielversion.
Und wir sind schon wieder in den Wäldern unterwegs, diesmal aber im Schwarzwald. Dort geht der 15-jährige Juri in seinen Ferien zu seinem ziemlich coolen Vater, der irgendwann gar nicht mehr so cool ist.
Und ich erzähle von meinen Erfahrungen mit der Masterclass von Neil Gaiman, dem Science-Fiction-Fantasy-Autor, mehr Fantasy als Science-Fiction, und wie das so ist, wenn man bei ihm einen Literaturkurs besucht.
Ja, also schön, dass du mal wieder zu Gast bist. Nach so viel Interviews, nach so viel Gesprächen sitzen wir also tatsächlich hier wieder zu zweit vor den Mikrofonen. Und ja, ich fange dann an mit meiner ersten Buchvorstellung mit Chloris von Ray Curtis, einem Buch aus dem Amerikanischen, übersetzt bzw. ins Deutsche übertragen von Cornelius Hartz, erschienen bei C.H. Beck. Chloris heißt es und Chloris heißt auch die Hauptperson, eine der beiden Hauptpersonen dieses Romans. Und ich muss sagen, dieser Roman hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Normalerweise bin ich ja immer in literarischen Gefilden unterwegs, aber Chloris war einfach ein Buch, wo ich sagen kann, wow, gut für die Urlaubslektüre, für alle die, die mal was anderes lesen wollen.
Okay.
Es ist kein Thriller.
Sieht aus wie einer.
Es sieht aus wie Anna, auf dem Cover sind so Bäume, da eine Frauensilhouette unten und nein, es geht, also tatsächlich die Geschichte ist die, dass die 72-jährige Chloris Waltrip mit ihrem Mann einen Urlaub gebucht hat in einer einsamen Hütte in Montana. Dort wird sie mit einem kleinen Flugzeug hingebracht, also drei Personen sind da drin, aber das Flugzeug stürzt ab. Und Chloris Waltrip, die 72-Jährige, überlebt als einzige diesen Flugzeugabsturz. Ihr Mann hängt so ein paar Meter tiefer bei einem Abgrund in den Bäumen und auch der Pilot, der am Anfang noch am Leben ist, stirbt recht bald. Und ja, Chloris muss sich nun durch die Wildnis kämpfen. Das Besondere ist an dieser Erzählperspektive, das ist die Ich-Perspektive, dass man von Anfang an weiß, sie wird gerettet und dass man weiß, sie erzählt das ein paar Jahre später. Sie hat das also alles schon überlebt und wir wissen, dass es kurze Zeit später auch drauf, dass es wirklich, wir sind 20 Jahre später, das Ganze spielt 1986, das muss man es auch noch sagen. Und Ray Curtis, der Autor, schafft es sehr gut, diese 72-Jährige zum Leben zu erwecken, in meinen Augen, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, weil das ist nicht unbedingt so das Alter, was sich normalerweise junge Autoren und Autorinnen suchen. Ray Curtis, es gibt nicht viel Infos über ihn, ich habe geguckt, ist 30 Jahre alt, sieht auch auf dem Bild hinten sehr jung aus. Und es steht auch nicht viel, es steht überall über ihn der Satz, der auch hinten im Klappentext steht, dass er in Texas geboren ist und er hat einen Abschluss an der Columbia University und lebt in Queens. Und Cloris ist sein erster Roman. Mehr habe ich sonst auch nicht viel im Netz über ihn gefunden. Also keiner, der offensichtlich, und man möge mich berichtigen, irgendwie auf Social-Media-Kanälen irgendwie aktiv ist. Es gibt nicht viel über ihn zu erfahren. Aber er hat es, wie gesagt, mit seinem ersten Buch tatsächlich geschafft, tollen Roman zu schreiben. Also Cloris ist jetzt unterwegs in den Wäldern. Und dann gibt es noch eine zweite Erzählung von einem Suchtrupp. Mehr oder weniger, der sich auf dem Weg macht, um Cloris zu finden. Beziehungsweise die junge, oder ja, sie ist nicht mehr ganz so jung, ich glaube, sie ist so um die 40, Deborah Lewis ist Rangerin, also Waldhüterin, würde man wohl sagen. Und sie glaubt dran, dass die Cloris wahrscheinlich diesen Flugzeugabsturz überlebt hat. Alle anderen sagen, das sei wohl nicht möglich, die drei sind wahrscheinlich tot, aber Deborah lässt nicht nach ihr zu suchen und macht da auch ihren Kollegen, spannt ihren Kollegen da ein und es macht sich dann ein ganz merkwürdiger Suchtrupp auf den Weg. Mhm. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es gibt so ein paar Besonderheiten und eines ist ganz klar, wenn man das Buch liest, man liest den Film quasi schon mit. Mhm. Also in meinen Augen schreit das ein bisschen nach Verfilmung, denn man könnte natürlich dem Buch vorwerfen, gerade die Figuren dieses Suchtrupps sind alle so ein bisschen schräg, erinnern so ein bisschen an Fargo. Also kann man durchaus sagen, weil wie gesagt, da verrät man nicht viel. Zum Beispiel ist tatsächlich Deborah Lewis stark alkoholkrank. Trinkt dauernd Wein, hat in der Thermoskanne Wein und trinkt. Das wird aber gar nicht so groß in dem Sinne thematisiert, dass sie Alkoholikerin ist, aber sie trinkt ständig Wein. Und dann gibt's noch ein paar andere Macken dieser anderen Suchenden. Also das sind so Charaktere, weiß man, die sind im Film sicherlich dann gut untergebracht. Und ja, aber mich hat es gut unterhalten. Obwohl ich auch schon gelesen habe, dass manche Leute sagen, ja, das ist schade, diese Figuren sind so. Ja, man muss sich ein bisschen an schräge Figuren so, ja, eine Liebhaberei haben. Mhm. Und das Tolle an dem Buch, das finde ich auch, dass es immer diese, es geht sehr regelmäßig hin und her zwischen Cloris, die da durch den Wald läuft und die plötzlich merkwürdige Erscheinung hat. Sie meint jemanden zu sehen, der ihr auf einmal Essen hinlegt und so. Das ist beim Lesen auch sehr verwirrend. Wie kann das sein? Wird aber aufgelöst und das ist sehr schön. Und dann gibt es vielleicht diesen Suchtrupp und ja, ich möchte zu viel verraten, aber das sind so die beiden Handlungen, die relativ, obwohl sie sich ja immer um diesen Flugzeugabsturz sozusagen gruppieren, die relativ auch für sich bleiben. Und das ist für mich das Schöne dran. Es endet weder mit einem Happy End noch mit irgendwie einem völligen Desaster. Es endet. Es endet sehr schön. Und es endet in gewisser Weise auch offen. Es wird nicht alles aufgelöst. Und wie schon gesagt, ich bin ja nicht so der Genre-Leser und es hätte mich wahrscheinlich eher abgeschreckt, wenn am Ende da noch ein Happy End steht und die beiden finden sich oder wie auch immer. Das passiert hier nicht und das fand ich sehr schön. Wie gesagt, ich möchte nicht genau verraten, wie es ausgeht, aber ich fand es eben sehr schön, dass dieser Roman das ein bisschen anders erzählt. Er ist spannend, er ist manchmal irritierend. Man muss sich mit diesen merkwürdigen Figuren irgendwie auch arrangieren, aber gewinnt sie trotzdem irgendwie lieb. Und es ist nicht so, dass man am Ende heulen muss oder dass man am Ende total fertig ist, weil man weiß eigentlich von Anfang an, Cloris ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Sie erzählt uns das Ganze aus einem Altenheim, wo sie jetzt sitzt und diese Geschichte und auch wie sie über ihren Mann spricht, den sie immer mit Nachnamen anspricht, den sie also nie mit dem Vornamen Richard heißt er, glaube ich, aber das taucht nur ein, zwei, dreimal auf. Das ist irgendwie schön gemacht und das gelingt selten, finde ich, dass so ein junger Autor sich da so eine ganz andere Welt reinbaut. Vielleicht ist auch ein bisschen was Amerikanisches, ein bisschen mehr. Das ist nicht so diese typischen Selbstbefindlichkeiten hat aus vielen deutschen Texten.
Ich habe Fragen.
Ja.
Ist dann die Sichtweise des Suchtrupps auch von Cloris erzählt oder bricht der da die Erzählperspektive und geht
richtig. Das ist in ich würde mal sagen, auktorialen Perspektive erzählt tatsächlich. Also das nicht in der Ich-Perspektive. Mhm. Tatsächlich ist der Suchtrupp zwar schon nah dran an der Figur der Deborah, die da geschildert wird, und das ist ihre Perspektive, aber aus einer eben dritten Person heraus geschrieben und nicht in der Ich-Perspektive.
Okay.
Also immer mit dem Ich ist Cloris und dann haben wir immer diese andere Perspektive.
Und dann habe ich mich gefragt, jetzt so von dem, was du erzählst, nimmt sich der Roman relativ viel dadurch, dass er von vornherein ja, also wenn ich sagen würde, die Prämisse ist, 72-jährige Frau stürzt ab und muss allein durch den Wald finden, ist ja das eigentlich ja schon eine Geschichte. Und jetzt sagst du aber direkt am Anfang, weiß ich schon, das wird sie schaffen. Also wodurch kommt die Spannung dann noch in dem Roman? Also Unterhaltung will ich dir gar nicht absprechen, aber dann, du sagst, es ist spannend und da frage ich mich, okay, wie kriegt ihr das hin?
Ja, weil diese Cloris auch immer wieder aus ihrem Leben erzählt. Es wird also, finde ich, auch sehr viel Spaß hat man tatsächlich beim Lesen, auch wie diese Cloris über ihre Leben erzählt, wie sie auch sich erstaunlich schnell mit dieser Situation da zurechtfindet, dass sie die einzige Überlebende ist und da immer auch wieder hadert und an ihre schreckliche Nachbarin denkt und mit ihrem Mann, mit dem sie ja wirklich viele, viele Jahre verheiratet war, aber ja, da gab es trotzdem ein paar so Dinge, die sie erwähnt, die er sich so geleistet hat und das ein oder andere, und allein wie auch das Leben dieser Cloris, gar nicht so sehr in die Details. Also es ist nicht so, dass wir jetzt in diesem, durch dieses Geistern durch den Wald, ihr komplettes Leben. Komplett, ja. Nicht ihr ganzes, aber wir erfahren doch einige Details. Mhm. Aber der Autor lässt auch genügend Dinge offen. Und wie sie das macht, wie sie da auch sehr tough, muss man auch sagen. Also der Autor spielt auch manchmal damit, dass er uns durchaus auch Dinge zumutet, Anblicke zumutet, die vielleicht auch nicht so die schönsten sind. Aber Cloris arrangiert sich damit und sie wird wochenlang in diesem Wald sein. Es wird eine Zeit lang dauern, bis sie ihn verlässt. Mhm. Formuliere ich mal so. Und das ist etwas, dass wir also das Einblick in die, und wir wollen natürlich wissen, wie geht es aus? Mhm. Trifft sie auf diesen Suchtrupp oder nicht? Und man kann auch schon sagen, sie trifft irgendwann auch mal die Entscheidung, oder sie ist da am Überlegen, ob sie überhaupt gerettet werden möchte. Mhm. Also nicht, dass sie sterben möchte in diesem Wald, aber dass es ja vielleicht sogar besser ist, verschwunden zu sein, als da wieder jetzt nach Texas zurückzukommen. Also wir erfahren auch, viel Spoiler möchte ich nicht, aber wir erfahren auch, dass sie für tot erklärt wird mittlerweile schon und dass es auch schon eine Totenmesse gab und. Das erfahren wir aber nur aus dieser zweiten Perspektive. Also nicht,
sie weiß das nicht.
Ja. Sie weiß es schon. Natürlich, sie weiß es schon, weil sie eben rückblickend erzählt. Hat man in Texas schon angefangen, mein Haus auszuräumen. Ja. Und das ist, finde ich, das Spannende. Das macht für mich die Spannung aus, weil man zwar weiß, sie wird es überleben, und aber wie kommen wir dahin?
Genau.
Wie kommen wir dahin? Wird der Suchtrupp sie retten oder nicht? Und wie sieht sie das Ganze? Also es ist eben nicht nur die Spannung aus dieser Handlung, wird sie schaffen oder nicht?
Sondern
das ist klar. Sondern wie sie das erzählt.
Ja.
Und sie hat so einen schönen Humor. Also man stellt sich wirklich so eine ältere Dame vor, die da ein bisschen tough auch durch diesen Wald geht. Und das ist das, was der Autor, finde ich, sehr gut erläutert. Und wie gesagt, mehr möchte ich nicht spoilern, was ihr da so begegnet. Also es hat Twists und Drehs drin, die aber nicht die üblichen sind. Mhm. Und deswegen, Cloris von Ry Curtis ist mein Buch, das ich wirklich denen empfehlen möchte, die mal was Spannendes lesen wollen, aber nicht unbedingt zum Thriller greifen oder zum Üblichen, sondern die mal hier wirklich ganz was anderes lesen wollen. Übertragen ins Deutsche finde ich auch sehr gut übertragen. Also ich mochte auch sozusagen die deutsche Sprache sehr von Cornelius Hartz, der das hier aus dem Englischen übertragen hat. Erschienen bei C.H. Beck.
Ich kann mir vorstellen, dass man das, also zumindest in meinem Kopf gibt es sofort diese Anahnung von Ry Curtis bleibt deshalb vielleicht so bedeckt, weil das fühlt sich alles an, auch wenn Cloris auch aus Texas kommt wie er selbst, so als könnte das tatsächlich so ein, er erzählt quasi die Geschichte seiner Großmutter. Das weiß man alles nicht, das wird auch nirgendwo benannt, aber in meinem Kopf gab es sofort diese, das könnte sein.
Wer weiß, nein, damit spielt er also nicht. Also
das kommt nirgends vor, genau.
Ja. Und ich finde es eben sehr interessant, dass man über diesen, also der Titel ist auch unlängst in den USA erschienen und so, aber auch da auf den amerikanischen Websites, ich glaube bei Macmillan im Original erschienen, findet man auf der Verlagswebsite eben auch nicht mehr Infos, weil nachdem ich das Bild des Autors gesehen habe, relativ bösartig, oh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so von so einem jungen Autor geschrieben ist, zumindest dem Bild nach. Und ich habe wirklich nur an einer Stelle die Info gefunden, dass er wohl 30 ist, aber sonst eben außer dem eben zitierten Satz erfährt man nicht mehr. Und das ist völlig ein bisschen ungewöhnlich in der heutigen Zeit, muss man natürlich auch sagen, wo man normalerweise ja den Autoren sagt, er sollte noch im Social Media unterwegs sein und. Also über ihn habe ich nicht viel gefunden. Wer was gefunden hat, Mail an redaktion@literaturcafe.de. Ich freue mich über Infos und mehr. Ich hätte natürlich auch beim Verlag nachfragen wollen, aber ich glaube, die wissen auch nicht mehr. Dann kommen wir jetzt zu einem Hörbuch.
Zum Hörbuch, genau, zum Hörspiel. Tristram Shandy, Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman von Laurence Sterne, ist so ein Titel, der bei mir immer zusammen mit Ulysses oder auch, zum, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch noch mit der Blechtrommel, das waren so Titel, wo ich dachte, okay, das sind Bücher, die sollte ich irgendwann mal gelesen haben. So, die liegen bei mir zu Hause, die habe ich alle, aber es gibt immer andere Bücher, die ich lieber, die ich gerne lese als diese. Aber Tristram Shandy war immer irgendwie so ein Ding. Öfter mal gehört auch, es gibt ganz viele Zitate auch von Mörike, wie er sagt, wie großartig Laurence Sterne war und so weiter und dass das Buch war. Und dachte ich, nee, komm, irgendwann mal musst du mal diesen Witz verstehen und Tristram Shandy lesen. Und dann habe ich die Hörbuchversion, die Hörspielversion gefunden, die damals vom Bayerischen Rundfunk produziert worden ist. Ist eine extrem gekürzte Version. Das Buch ist ja super dick.
Ist das ein Buch? Da gibt es auch mehrere Bände?
Also es gibt mehrere Bände, aber mittlerweile ist das als ein Buch zusammengefasst. Du kriegst die Bände auch nicht mehr einzeln, sondern ich glaube, die aktuelle Version ist bei Galliani erschienen. Und also ich meine, es ist gemeinfrei. Übersetzen könnte es theoretisch jeder. Aber es ist mittlerweile als ein Buch, wird das verkauft und es ist super dick. Die Version, die ich habe, sieht relativ schmal aus, aber auch nur, weil da Bibelpapier quasi verwendet worden ist. Und dann gibt es eben diese Hörspielversion vom Bayerischen Rundfunk, die aber auch 7,5 Stunden dauert und wenn man es anhört, extrem gekürzt ist. Was ist die Sache mit Tristram Shandy? Tristram Shandy ist ein Mensch, der anfängt, aus seinem Leben zu erzählen, zumindest ist das die Ansage, die er macht ganz am Anfang. Was er tatsächlich macht, ist in diesen neuen Büchern nicht weit über seine Geburt hinauszukommen, sondern ganz viel aus dem Leben seines Vaters, aus dem Leben seines Onkels zu erzählen und aus Gegebenheiten um dieses Thema herum. Es geht ganz viel um Nasen, es geht ganz viel um Penisse, auch über die Nasen. Es geht um alles Mögliche im 18. Jahrhundert. Und in meiner Erfahrung eigentlich falsch rum. Ich bin großer Fan von Walter Mörs und seinen Ausschweifungen. Tristram Shandy erinnert mich daran, nur macht er es viel krasser. Und ich bin sehr froh darum, dass ich diese gekürzte Version gehört habe, die sehr schön damit spielt, weil es dann heißt, im Kapitel 17 geht es da und darum, dann hört man Papier reißen und diese Papierseite wird ausgerissen. Dieses Hörspiel ist kein Hörspiel, wie wir sonst Hörspiele kennen. Also wir kennen natürlich ganz viele Kinderhörspiele, auch Erwachsenenhörspiele. Hier ist wirklich nicht nur der Text als Hörspiel eingesetzt, sondern das gesamte Blicken auf den Text aus heutiger Zeit. Also ich habe zum Teil den Übersetzer mit drin, der Dinge kommentiert. Ich habe zum Teil einen Pfarrer mit drin, der sagt, ich bin Pfarrer heutzutage in München irgendwo und ich sage, warum dieser Aspekt bei Tristram Shandy so ist, wie er da ist.
Also das ist dann tatsächlich die Stimme eines echten Pfarrers?
Eines echten Pfarrers, oder? Genau. Also das sind verschiedene
Menschen. Also kein Schauspieler?
Kein Schauspieler. Okay. Also es sind natürlich SchauspielerInnen mit dabei, die das normale Hörspiel machen, aber mitten ins Hörspiel reingeschnitten hast du plötzlich wie so eine Doku über das Hörspiel selbst, dass das plötzlich dann beleuchtet. Und das macht das total spannend, weil das ist so eine Mischung aus dem Originaltext in dem Wissen, dass der Text, wie er damals produziert worden ist, heute eigentlich kaum mehr so performbar oder darstellbar ist, weil er extreme Längen hat, weil er extreme Dinge spielt, die wir gar nicht mehr verstehen. Und das versucht dieses Hörspiel aufzulösen, indem es eben genau mit dieser Metaebene spielt und sagt, wir gehen immer wieder in den Text rein, wir halten uns an diesem Text entlang, aber rutschen auch immer wieder raus, lassen den Übersetzer zu Wort kommen, warum er Dinge gemacht hat, wie er es gemacht hat, warum Dinge da so vorkommen, wie sie vorkommen, lassen Leute wie Gärtner, Pfarrer und so weiter zu Wort kommen, um das Ganze in einen heutigen Kontext zu setzen. Und Ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt über Tristram Shandy, über Laurence Sterne, über das Leben damals und warum Laurence Sterne das Buch so gemacht hat oder die Bücher so gemacht hat, wie er sie gemacht hat.
Aber hat sich für dich die Faszination dieses Textes erschlossen?
Also ich kann verstehen, warum man diesem Text einen Witz zuschreibt. Der hat einen Witz. Der hat auch vor allem deshalb einen Witz. Und da muss ich Stefan Merki, der den Tristram Shandy spricht, extrem loben, weil das sehr, sehr schön gemacht ist, wie er das macht. Ich habe verstanden, warum man wenn man auf Ausschweifungen steht und sich darin wiederfindet, dann kann man das extrem genießen. Ich habe gemerkt, ein Glück ist diese Version extrem gekürzt. Wenn ich das Buch vor mir liegen hätte, ich hätte das sofort zugeklappt wieder, weil das mir viel zu viel ist. Das ist das, was ich gelernt habe. Ich habe gemerkt, okay, ich habe verstanden jetzt, darum geht's in Tristram Shandy. Das ist das, was die Leute so gut finden daran. Jetzt habe ich irgendwie einen Einblick in das Werk bekommen, auch durch diese Meta-Ebene, die fast dokumentarisch zum Teil ist. Und ich weiß, ich muss dieses Buch niemals lesen.
Ich kann zu Tristram Shandy tatsächlich noch erzählen und auch in den Shownotes verlinken, dass ich 2006, ich habe es gerade ja nochmal nachgeschaut, 2006 mit Harry Rowold gesprochen habe, der damals dieses komplette Werk auf 22 CDs, die Älteren werden sich erinnern, damals hatte man noch diese Silberscheiben, also auf 22 CDs als Hörbuch ungekürzt eingelesen hat. Das Interview kann man sich noch im Literaturcafé anhören mit dem legendären Harry Rowold. Und ja, da habe ich auch reingehört damals. Ich habe nicht die 22 CDs durchgehört, aber eben, es hat eine ungeheure Geschwätzigkeit. Es hat natürlich die schöne Stimme von Harry Rowold. Ja. Aber selbst da hatte ich schon den Eindruck, dass selbst Harry Rowold das Ganze in seinem Profitum, das er einfach hatte, ich glaube, er konnte ja irgendwas vorlesen und es klang gut, dass das so ein bisschen auch hier der Ansatz, man hört es, glaube ich, meinen damaligen Fragen auch ein bisschen raus, dass ich das auch beim Hören so mitbekommen habe. Harry Rowold hat es gut und klasse eingelesen und jetzt ist auch, glaube ich, sehen nur noch gebraucht, irgendwie auch erhältlich, aber das war meine Tristram Shandy Verbindung. Sonst kenne ich eigentlich auch nur Leute, die das Werk irgendwie gut fanden, weil das sprachlich und wahnsinnig, und dann frage ich mich immer, fanden die das gut, weil man eigentlich cool rüberkommt oder wahnsinnig,
wenn man das gut findet. Also, aber bei dem kann ich wirklich sagen, wenn jemand das Gefühl hat, Tristram Shandy war so ein Ding, was der oder die auf jeden Fall immer mal lesen wollte, ich kann diese Version sehr empfehlen, weil sie mit dem Originaltext umgeht, weil sie uns aber das leichter macht, weil sie gekürzt ist und gleichzeitig aber auch noch mehr Informationen dazu gibt, als nur dieses Originalstück, das auch zum Teil so weit aus der Zeit gefallen ist, dass ich aus dem Original gar nicht mehr schlau geworden wäre. Deswegen kann ich diese Version wirklich empfehlen. Sie ist erschienen, also ist produziert vom Bayerischen Rundfunk. Wir haben eine Hörspielbearbeitung und die Regie von Karl Bruckmann. Unter anderem eben, wie gesagt, mit Stefan Merki, Peter Fricke, Anna Drexler, Hans Krämer und Katja Bürkle. Und der Hörverlag hat das Ganze als, die Älteren werden sich erinnern, 9-CD-Version nochmal herausgebracht. Und die ist bis heute tatsächlich erhältlich. Ich weiß gar nicht, ob die man auch digital bekommt. Ich sehe nämlich gerade nur diese CD-Version, die aber so noch zu kaufen ist.
Okay, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Also die Möglichkeit, diesen Klassiker der Weltliteratur kennenzulernen, ohne ihn ganz lesen zu müssen. Und damit wären wir schon in der Mitte. Willkommen zur Mitte des Podcasts in gewisser Weise. Da reden wir normalerweise über einen Film, etwas, was nicht mit Büchern zu tun hat. Heute haben wir etwas mehr, was nicht mit Büchern zu tun hat. Aber wir wollen jetzt über ein Computerspiel eben sprechen, und zwar The Last of Us Teil 2. Jetzt werden vielleicht einige sagen, oh, reden die auch noch über Computerspiele, aber wir blicken natürlich jetzt auf die Erzählweise dieses Computerspiels. Genau. Man findet im Literaturcafé ja immer wieder auch von mir Besprechungen zu Computerspielen, wenn es um Geschichten geht. Ja. Und wenn es um die Frage geht, die ich manchmal in Computerspielen besser gelöst finde, wie kann ich interaktiver erzählen? Wie kann ich Geschichten erzählen, in die ich als, in Anführungszeichen, Leserin eingreifen kann, die ich modellieren kann, die unterschiedliche Enden haben, die eine gewisse Interaktivität haben. Viele wollen das mit Büchern machen und in meinen Augen ist eigentlich die Games, die Spieleindustrie, die das in manchen Titeln besser macht. Also ich hatte GTA 5, Red Dead Redemption 2 besprochen und wie das Ganze passiert. Und als ich eben gehört habe, The Last of Us erschienen im Juni 2020, wurde immer wieder in Rezensionen, oder zum einen wurde es rezensiert auch auf Zeit oder Zeit Online, und wirklich auch sozusagen in den Feuilletons fast, zumindest in Unterhaltungsteilen. Das zeigt also, dass das Computerspiel schon lange raus ist aus dieser
Schmuddel-Atari-Ecke
oder sonst wie, sondern dass es wirklich auch um Geschichten geht und dass man das auch auf einem höheren Niveau auch besprechen kann.
Ja.
Und immer wieder wurde eben gesagt, hier The Last of Us Teil 2, das sei jetzt hier ein neuer Level des Erzählens. Und nun haben wir es tatsächlich zusammen durchgespielt. Also wir können tatsächlich in diesem Fall sagen, wie bei einem Buch, was man eigentlich besprechen sollte, wir haben es wirklich komplett durchgespielt. Wie viele Stunden waren es?
Gefühlte 30. Wahrscheinlich lege ich gar nicht mal so falsch.
Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so falsch, ja.
Also wir haben wirklich viele Abende und Nächte daran gesessen und wir haben es, ich wollte ja am Anfang des Abspanns aufstehen, aber Wolfgang hat gesagt, nee. Wir ziehen das jetzt auch noch durch und nehmen den Abspann.
Wie in einem guten Film bleiben wir im Kino bis zum Schluss sitzen. Ich fand es schade, dass die deutschen Sprecher, denn dieses Spiel ist ja komplett auch auf Deutsch synchronisiert, dass die deutschen Sprecher nicht genannt waren. Das fand ich ein bisschen schade.
Hast du nochmal geguckt, findet man die, das müssen wir suchen nochmal, ob man die irgendwie verlinken kann, weil das ist eine lange Liste an Leuten. Aber ich muss wirklich sagen, wir haben ja auch ganz am Anfang dieses kurze Schnipsel gehört des Podcasts, das ist eine wirklich gute Leistung, die sich auch so durch dieses Gesamtspiel zieht, was ja, es ist schon eine Fähigkeit, einen Film zu synchronisieren oder eine Serie, aber hier reden wir ja von Interaktion, wir reden nicht nur davon, dass an der richtigen Stelle Sound und Gesprache kommen muss, sondern das muss auch noch, je nachdem wie der Spieler, die Spielerin reagiert, dann an diese richtigen Stelle kommen und da wurde wirklich viel Energie darin reingesteckt, dass man das als deutscher Gamer auch genießen kann, nicht nur mit Untertiteln, sondern wirklich mit der sehr sauberen Sprachfassung.
Und ich sehe in der deutschen Wikipedia, wo über dieses Spiel relativ wenig steht, sind zumindest die deutschen Sprecher der wichtigsten Charaktere genannt und verlinkt. Ja, jetzt kann man auch sagen, worum geht es? Genau. Es ist ein Spiel, was also von Sony Interactive Entertainment rausgebracht wurde, exklusiv für die PlayStation 4. Ja. Und es ist Teil 2 einer Geschichte. Worum geht es?
Worum geht es? Es geht um eine postapokalyptische Welt. Sagen wir, es sind Zombies. Ich weiß nicht, ob sie Zombies genannt werden, aber es sind sowas wie Zombies. Und es ist wie in jeder Zombie-Geschichte, ganz egal ob Buch, Film, Serie oder eben Computerspiel, der Kampf der letzten Überlebenden gegen die Zombies. In dieser Geschichte, oder ich rede ganz kurz über Teil 1, im ersten Teil geht es darum, dass Ellie ein Mädchen ist, ein junges Mädchen, ich glaube 14 ist sie im ersten Teil, und sie hat die Besonderheit, immun zu sein. Normalerweise, sobald man gebissen wird von einem Zombie, wird man zu so einem Zombie, also ganz klassisch eine Zombie-Geschichte. Sie aber ist immun und wird von, und jetzt ist mir der Name gerade entfallen, wie heißt er? Joel. Er wird von Joel quer durch das halbe Amerika geschleift oder durchgekämpft quasi, es ist ja ein Spiel, bis zu den Fireflies, eine Gruppe, eine Formierung, die versucht, gegen die Zombies vorzugehen, und die dort sind die technischen, medizinischen Möglichkeiten, um mit Hilfe von Ellie und ihrer Fähigkeit im besten Fall ein Antiserum zu generieren, um ein Gegenmittel gegen die Zombies zu haben. Das ist Teil 1.
Und gut, manche werden jetzt wahrscheinlich schon ausgestiegen sein mit Zombies und so, interessiert nicht, und was ist das eigentlich? Aber wie gesagt, wir sind nochmal beim Erzählen dieser Geschichte, genau. Vor allen Dingen dann im Teil 2. Den Teil 1 wollen wir jetzt ja gar nicht ganz erklären, sonst würden wir nicht spoilern, wer es vielleicht nochmal spielen möchte. Aber wir sind trotzdem im Teil 2, wo die beiden jetzt ein bisschen älter sind.
Genau, fünf Jahre älter.
Und das Ganze spielt ja auch im Jahre 2000 und irgendwie
X-10.
Weiter weg.
Genau.
Gar nicht mal so weit weg. Also wir sind tatsächlich auch unterwegs in einer Welt, in der wir sozusagen noch die heutige Welt wiedererkennen, aber die ist am Modern, am Dahin vegetieren. Ja. Also die Stadt Seattle, in der der Hauptteil der Geschichte spielt, wird von Pflanzen überwuchert. Wasser strömt mittlerweile durch die Stadt. Also es ist eine schöne verlassene,
so Lost zerfallene Places,
Lost Places, genau. Atmosphäre.
Das hat mich erinnert an diese Bilder, die man kennt mittlerweile von Tschernobyl. Dieses 30 Jahre nach dem Verlassen dieser Stadt, wie die Natur sich diese Stadt zurückholt. Und das jetzt aber hochskaliert auf Städte wie, wie heißt sie? Seattle, genau.
Und ja, jetzt haben wir also diese Geschichte. Wie ist die im zweiten Teil?
Es sind ein paar Jahre vergangen. Ellie lebt mit Joel zusammen. Sie ist ein bisschen pissig auf Joel, weil sie irgendwann versteht, dass Joel mehrere Menschen hat töten müssen, um sie da rauszuholen, weil Joel erfahren hat, dass Ellie hätte getötet werden müssen, um an das Serum zu kommen. Das wollte er nicht. Sie sagt, ich hätte gern mein Leben gelassen, damit alle anderen Menschen leben können für dieses Serum. Er ist da anderer Meinung. So sind wir gerade in so einer relativ heilen Welt. Es gibt eine Kommune, die geschützt wird. Dort leben alle einigermaßen normal, wie das in dieser Zukunft Alternative geht. Und dann wird Joel wirklich brutal getötet und Ellie muss das mit angucken. Und das löst bei ihr die rasende Rache aus, die Wut auf diesen Mord. Und sie geht auf diesen Rachefeldzug, um diesen Mord an Joel, ihrem quasi Vater, zu rächen.
Und das passiert relativ am Anfang, deswegen können wir es sagen. Und es ist eine Frau, die ihn so brutal tötet, was auch etwas irritierend ist.
Genau,
und sie macht sich dann auf den Weg, ja, auf einen Rachefeldzug.
Ja.
Und ja, wir müssen es jetzt natürlich sagen, natürlich ist das ein 3D-Shooter.
Ja.
Es wird viel geschossen.
Nicht nur geschossen,
ja. Oder man kann auch natürlich sich ja an die Person ranschleichen und sie mehr oder weniger von hinten erwürgen. Das auch, muss man sagen, hier in einer mittlerweile sehr grausamen Detailstufe, ja. Was in früheren Spielen wie Far Cry noch so ein schleiche mich von hinten an, ruck, weg und tot, wird hier teilweise wirklich, es dauert irgendwie Sekunden, ja. Bis man den Gegner erwürgt hat. Und ja, die Brutalität und auch die Darstellung der Brutalität ist hier teilweise auch schon sehr explizit.
Auf jeden Fall.
Damit meine ich nicht nur blutige Szenen.
Nee, alles. Ja, Sex,
Rock'n'Roll. Es ist natürlich FSK 18,
ja.
Das ist ganz klar. Ja, und jetzt aber die Frage, was ist jetzt, werden eigentlich sagen, ja, Shooter, 3D,
genau, es töten. Erstmal hört sich's an wie, das ist, könnte ein Teil von Uncharted sein, das könnte ein Tomb Raider Teil sein, das könnte ganz viel sein, was wir schon gesehen haben. Es ist von der Mechanik auch immer mal wieder genau das, man schleicht sich an, man tötet Menschen, man muss irgendwie durch irgendwie sich hochklettern, irgendwas auslösen, um dahin zu kommen. Das stimmt, das sind die normalen Mechaniken. Gleichzeitig aber haben wir, eine sehr saubere, also es sind mehrere positive Sachen bei dieser ganzen Sache dabei. Für uns am wichtigsten ist natürlich, wie diese Geschichte erzählt wird. Und hier haben wir sehr schnell den Effekt, dass aus zwei Erzählperspektiven erzählt wird. Wir nicht nur die Version von Ellie mitbekommen, sondern von anderen Personen auch noch, die man dann auch noch spielt. Was bedeutet, ich kriege nicht nur dadurch, dass ich eine Handlung voll durchführe, durch einen Menschen von einer Version, die Geschichte erzählt, sondern eben auch von einer anderen Seite. Und das macht diese Geschichte extrem groß. Es geht eben nicht mehr allein um dieses, mein Vater wurde getötet, ich muss Rache nehmen, sondern diese gesamte Geschichte wird sehr, sehr komplex und auch psychologisch extrem krass durchgearbeitet.
Und das macht sie auch so kontrovers, wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, denn wenn man bei YouTube sich das anschaut, dann sieht man, dass dieses Spiel unheimlich kontrovers, also es gibt so richtige Hass YouTube-Videos auch über diesen zweiten Teil. Das macht es einerseits so kontrovers. Aber zunächst einmal möchte ich feststellen, dass eine neue Dimension, die dieses Spiel erreicht, dadurch erzielt wird, indem es einfach grafisch, technisch Maßstäbe setzt.
Auf jeden
Fall. Indem es Geschichten erzählen kann, teilweise durch nur, was weiß ich, Gesichtsmuskeln, die sich bewegen, durch wässrige Augen, durch Blicke und so weiter, in einer Detailstufe, die bislang eben nur im Film möglich war und die bislang Computerspiele nicht geschafft haben. Also hier wurde das Motion Capturing der Gesichter, der Gesichtsausdrücke, teilweise von hervortretenden Venen und so weiter und so weiter. Das ist dermaßen detailliert, dass es eben auch erst möglich macht, teilweise in Blicken, in Gesten etwas zu erzählen, was teilweise auch eben nicht ausgesprochen wird, was wirklich so nur durch diese technische neue Stufe möglich geworden ist. Ich glaube, das ist das, was ich hier so mitgenommen habe und das ist vor allen Dingen in einer Art und Weise, und das ist ja auch immer wieder der Punkt, was kann ich selbst steuern und was wird mir von den Autoren des Spieles vorgeschrieben, dass dieser Übergang dadurch auch wahnsinnig nahtlos geht. Es gibt keine sogenannten Cutscenes mehr, wo man merkt, oh, das ist vorher schon aufgenommen, sondern die flüssige, von mir noch steuerbare Bewegung geht direkt über in die Handlung, die notwendigerweise auch manchmal vorgegeben wird.
Genau.
Das ist das Erste, finde ich, an dieser Erzählweise dieses Spieles, die eine neue Dimension ist.
Ich muss sogar sagen, es ist nicht nur das Erste, es ist auch das Erste, Zweite und Dritte, weil es, wir saßen nie regelmäßig da und waren positivst überrascht von der grundsätzlichen Qualität des Spiels. Also auch in diesen 30 Stunden, gefühlten 30 Stunden, die wir gespielt haben, haben wir mehrere Sets, Dutzende Sets durchlaufen, die alle in einer so krassen Detailreiche aufgebaut sind, dass wir regelmäßig wirklich erstaunt waren, wie sauber das ist. Und das, was Wolfgang alles gerade gesagt hat, all diese Sachen und zum Teil auch nur Dinge, wo ich damals gesagt hätte, da steht jemand und wartet oder das Spiel ruckelt, war jetzt ganz klar als explizite Pause gesetzt, um Emotionen zulassen zu können. Und dass das nicht einfach nur als gefühltes Warten wahrgenommen wird, sondern als da passiert gerade was in dieser Person, das war schon ziemlich krass. Also wie schön eben mit so feinen Mitteln gearbeitet wurde, um diese Geschichte zu erzählen.
Also das ist wirklich hier so nur möglich, das muss man einfach sagen. Und das ist natürlich jetzt auch enttäuschend, wenn man irgendwie andere Spiele spielt, die dieses grafische Niveau noch nicht haben. Also Naughty Dogs, das Studio, die haben hier also wirklich auch enorm gute Arbeit geleistet. Wie gesagt, sowohl was die Charaktere und die Animation der Charaktere angeht, als auch die erwähnten Sets und Settings, was wir da alles an Gebäuden, Landschaften, dieses Seattle da durchstreifen, das ist schon gut gemacht. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich in diesen Sequenzen, wenn man nun selber sozusagen unterwegs ist und am Controller sitzt, aber auch ein bisschen in meinen Augen die Schwachstelle, weil letztendlich merken wir, es geht schon drum, Dinge, Gegenstände zu finden, also looten nennt man das ja, so zu plündern, in Schubladen zu gucken oder Safes zu knacken und möglichst die Gegner auszuschalten, um dann an einer gewissen Stelle wieder die Handlung weiter voranzutreiben.
Genau, ja. Das merkt man, wir haben jetzt die mittlere, ich habe noch extra geschaut gehabt, wir haben ja die mittlere Schwierigkeitsstufe quasi gespielt. Das Schöne an diesem Spiel ist mittlerweile auch, dass es natürlich einem die komplette Wahl lässt. Will man hier jetzt einfach seine Aggression rauslassen und macht die Gegner stärker, und es geht eigentlich nur eher darum, dass man Zombies oder Gegner eliminieren kann. Oder man kann aber auch ins genaue andere Gegenteil gehen und sagen, okay, mir ist die Geschichte extrem wichtig. Wenn man auf der leichtesten, in Anführungszeichen, Stufe spielt, geht es vielmehr darum, die Geschichte zu erleben, die Sets zu erleben, und die Gegner sind eher Beiwerk, die man relativ einfach aushebeln kann, um diese Geschichte zu erleben.
Denn auf der Stufe, wie wir es gespielt haben, zumindest, ist das ja noch ein weiterer Knackpunkt, finde ich. Wir haben teilweise wahnsinnig emotionale Szenen, aber in meinen Augen müssen die natürlich immer dahin führen, dass wir letztendlich wieder eingreifen können und jetzt wieder, sag mal, Leute umbringen und Sachen suchen. Und da machten sich manche Entscheidungen dann doch nicht so ganz nachvollziehbar als Spieler. Also warum man sozusagen dann manchmal loszieht, um dies und das jenen noch zu retten, aber auf der anderen Seite dann wieder auf dem Weg dorthin Dutzende andere kalt macht und schießt. Ja. Also das ist ein bisschen, finde ich, das Problem, dass wir auf der einen Seite tatsächlich diese sehr detaillierte Geschichte haben und auch den Bruch bei vielen Figuren, da, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal dazu, was sehr kontrovers diskutiert worden ist. Also, dass wir diese Geschichte, die erzählt, auf der anderen Seite aber immer wieder auch diese Shooter-Teile drin haben müssen. Ja. Und da passt es immer nicht ganz, diese Emotionen nachzuvollziehen, warum man das auf sich nimmt, hier mehr oder weniger irgendwo ein ganzes Dorf niederzubrennen.
Um ein Menschenleben zu retten.
Da reicht das bisschen nicht aus. Das ist die Schwachstelle der Verbindung, so gut sie technisch eben gelöst ist. Erzählerisch ist das ein bisschen immer ein Bruch. Mir ging es manchmal so, da sagt jetzt verdammt nochmal, nur weil der Typ, dem du jetzt da hinterher rennst und meinst, du müsstest ihm noch Gutes tun. Auf der anderen Seite nietest du
Dutzende Familien, Frauen, Kinder, alles. Kinder weiß ich nicht, aber Frauen und Männer auf jeden Fall.
Also das ist ein bisschen ein Bruch.
Und diese Diskrepanz, oder nicht Diskrepanz, aber diese in diesem Widerspruch Computerspiel und erzählte Geschichte, da wird auch diese Gewalt zu einem Problem, weil wir innerhalb der Spielszenen extreme Gewaltdarstellung haben, die so detailreich ich so auch noch nicht in dem Spiel gesehen habe. Also wirklich auch in der Variationsfähigkeit von wie auch man selbst, weil in der zumindest wir waren nicht gut genug, um nicht ohne, also zu sterben, in diesem Spiel weiterzukommen. Und dann startet die Szene quasi neu und man hat einen neuen Versuch. Und auch dort gibt es Variationen dessen, wie man selbst ja stirbt. Und das ist aber so explizit gemacht, dass wenn es in den erzählten Teilen dann wieder um Emotionen geht und um Menschen, die einem wichtig sind, dass dann zum Teil zum Beispiel jemandem ein Arm gebrochen wird. Wenn ich aber schon 15 Stunden lang Leute erschossen habe und denen die Kehle durchgeschnitten habe, ist dieser gebrochene Arm nicht mehr ganz so verhältnismäßig zu dem, was ich alles schon erlebt und selber gemacht habe. Und das ist mir auch aufgefallen bei genau diesem Zwischenstück gespielter und erzählter Geschichte.
Und nun kommen wir dann mal nochmal zu dieser Kontroverse oder warum dieses Spiel so kontrovers diskutiert wird. Denn das Spiel macht ja eines, du hast es ja schon gesagt, wir erleben unterschiedliche Perspektiven und dieser, ich sag mal, der positiv besetzte Charakter von Ellie, der mutiert in diesem zweiten Teil. Genau. Ellie, eben die 14 oder am Anfang irgendwie 14-Jährige, das Kind am Anfang noch, sie wird jetzt, wir haben es ja gesagt, zur Rächerin und sie wird jetzt wirklich auch zur sehr brutalen Rächerin, aber dass sie wird da auch eine sehr gebrochene Figur.
Was auch sehr schön dargestellt wird. Also ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst, ich muss das aber einschreiben, dass auch das sehr nachvollziehbar erzählt wird, warum sie irgendwann so handelt, wie sie handelt, weil wir sehr sauber sehen, wie sie daran selber zerbricht.
Und wir als diejenigen, die natürlich jetzt nicht in dem Sinne Fans von ihr sind und den ersten Teil und sie lieben und uns gefreut haben, wie wird es wohl jetzt mit ihr weitergehen und wie wird sie da mit Joel sich weiter durchs Leben schlagen zusammen. Also wir haben da nicht so diese Erwartung, wir waren nicht so emotional mit ihr verbunden, sondern sehen es tatsächlich aus dieser Erzählperspektive. Und da war das natürlich wahnsinnig interessant und gut gemacht, wie dieser positive Charakter gedreht wird, dass sie ja nicht jetzt in dem Sinne die Böse wird, aber wie sie auch zerbricht an diesem Konflikt, wie sie abstumpft, wie sie teilweise auch wirklich Menschen, die sie liebt, sozusagen verlässt, um nochmal irgendwie auf diese Rache, auf diesen Rachefeldzug zu gehen. Ja. Das ist gut gemacht, aber bringt natürlich die Fans auf.
Auf jeden Fall, das ist wie in einer langen Serie plötzlich jemand, der die ganze Zeit als die positive Identifikationsfigur plötzlich Aspekte zeigt, die niemand haben möchte und die man zwar nachvollziehen kann, aber die trotzdem niemand haben möchte. Und das passiert in einer sehr, sehr konsequenten Fassung. Und das Schöne ist ja, dass es von der anderen Seite andersrum passiert. Also die Figur, die uns am Anfang als böse Figur dargestellt wird, kriegt plötzlich positive Aspekte, was diesen Dreh ja nochmal verstärkt, diese Wechsel der für wen bin ich eigentlich? Was erzähltechnisch wunderbar ist, aber natürlich auch für Fans, die das Spiel, die vor allem das erste Spiel gespielt haben und auch Stunden mit Ellie und Joel schon verbracht haben, vor eine innerliches Zerrissenheit stellt, weil man plötzlich seine Lieblingsfigur nicht mehr so Lieblings haben kann.
Also das ist die Kontroverse, die man entdecken wird, dass es eben die gibt, auch in den Feuilletons, in den Besprechungen, die tatsächlich so ein bisschen das Erzählerische analysieren und wie gut das gemacht ist und wie sehr man auch dann dadurch als Spielerin irritiert wird, damit auch damit fertig werden muss. Und wie es eben diese Fans gibt, die von Anfang sagen, nee, das will ich nicht, das geht ja wohl gar nicht, Ellie ist die Gute und es kann doch jetzt nicht sein und Ellie wünscht sich einen Hund und der andere Charakter bekommt diesen Hund. Also da gab es wirklich große, große Aufregung. Ja. Aber von unserem Blick müssen wir sagen, ist es auch sehr mutig, findet man in Büchern ja auch nicht so so selten, dass man wirklich sagt, wir drehen das komplett. Wir wissen, die Fans freuen sich da drauf, aber wir drehen das ein bisschen. Wir brechen den Charakter und wir zeigen, die Welt ist nicht nur gut und ist nicht nur böse, sondern das variiert je nachdem, aus welcher Perspektive du kommst oder welche Perspektive du einnimmst, welche Beziehungen du zu anderen Personen hast. Und das ist eigentlich auch das Schöne, muss man sagen, wo normalerweise in einem Spiel ist man sozusagen bei den Guten und die anderen, die man umnietet, sind immer irgendwie immer die Bösen. Da gibt es keine große Beziehung. Über die geht man buchstäblich drüber hinweg, weil man sie als Leichen zurücklässt. Sondern hier lernt man sozusagen auch die anderen kennen und andere Perspektiven kennen. Also definitiv würde ich sagen, gut gemacht.
Sehr gut gemacht, auf jeden Fall. geschichtstechnisch extrem gut gemacht. Und trotzdem sind wir beide aber auch an den Punkt gekommen, dass wir irgendwann gegen Ende ermüdet waren von den Spielelementen. Also es gab irgendwann Punkte, wo wir dachten, okay, jetzt, um die Geschichte zu Ende zu bringen, müssen wir jetzt nochmal durch ein Dorf durch und dort Menschen eliminieren und müssen nochmal Schubladen öffnen und Dinge zusammensammeln. Irgendwann, so gut die Geschichte war, war ich auf jeden Fall, und ich habe es dir auch angemerkt, an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, das hätte man auch abkürzen können jetzt.
Ja, und dazu kommt noch, wollen wir nicht im Detail natürlich spoilern, aber dass es sozusagen mehrere Enden gibt. Das hätte irgendwie einen Punkt gegeben, okay, hier wäre ein Ende, dann geht es aber nochmal weiter. Eben, das war der Punkt, wo ich sagte, ach nee, es ist wie so in einem Kinofilm, wenn man denkt, oh, jetzt ist schön aus, oder was weiß ich, oh, jetzt ist rund für mich, oder jetzt ist noch ein bisschen was offen, aber das ist okay. Und dann, boah, geht der Film nochmal irgendwie eine Viertelstunde weiter und du denkst, boah, naja, jetzt aus, raus. Und so geht es hier auch. Es bleibt aber dennoch auch noch bis zum Schluss vieles, einiges offen. Auf da kann man ebenfalls gucken, dass viele Leute auch interpretieren, wie ist denn der Schluss aufzunehmen. Aber jetzt nochmal von den neuen Möglichkeiten, von denen ich am Anfang gesprochen habe, abschließend. Man muss doch sagen, dass dieses Spiel, The Last of Us, so sehr die Erzählung an sich detaillierter ist und auch Themen aufgreift, die tiefer gehen, ist es aber trotzdem wiederum sehr linear.
Total.
Ja. Nicht nur bei den sogenannten Schlauchgängen, die zwar ja gut gemacht sind, aber man merkt doch, man geht so ein Parcours eigentlich ab.
Ja.
Man kann manchmal einfach nicht weiter. Das ist zwar gut gemacht, aber dennoch merklich, das ist das eine. Und wie gesagt, die Handlung, es ist nicht so, es ist kein Open-World-Spiel, ein sogenanntes Open-World-Spiel, wie es Red Dead Redemption ist, wo ich immer wieder selbst entscheiden kann, wann ich die Haupthandlung weiter vorantreiben möchte oder ob ich jetzt einfach nur, was weiß ich, den Tag einfach nur rumreiten möchte in dieser, bei Red Dead Redemption in dieser Westernwelt und was weiß ich, Blumen pflücken, man kann da Blumen pflücken, Kräuter sammeln möchte oder fischen gehen möchte. So ist es hier nicht, sondern es ist keine Open World. Das heißt, man ist nach wie vor, wenn wieder so ein geskripteter Teil aufhört, dann geht's wieder darum, zu schleichen, zu suchen, zu schießen.
Und immer dieser Geschichte folgend. Also so schön es gemacht ist, es ist trotzdem in der Spielemechanik trotzdem noch sehr, sehr einfach gemacht. Also es bleibt ein Computerspiel und es schafft natürlich eine viel stärkere Bindung, weil wir selber die Person sind, die das alles erlebt. Ich bewege diese Person durch dieses Spiel und ich werde zum Teil gezwungen, Dinge zu machen, die ich als ich eigentlich gar nicht machen würde, aber das Spiel geht sonst einfach nicht weiter. Das Spiel bleibt an dieser Stelle stehen und sagt, entweder du machst, was du machen musst, um das Spiel weiterzubringen, oder das Spiel geht nicht weiter. Und da habe ich auch gemerkt, okay, es spielt mehr mit so einer Interaktion, als dass es das wirklich ist. Es ist sehr linear, was das angeht.
Also es gibt nicht unbedingt selbst die einfachsten Entscheidungswege, willst du Weg A oder Weg B wählen und je nachdem passiert dann dieses oder jenes. Was ja in vielen Spielen, also in einigen Spielen, nicht vielen, aber in einigen Spielen der Fall ist, das ist hier nicht der Fall. Wir haben durchaus eine sehr lineare, sehr abwechslungsreich im besten Fall, aber dennoch eine lineare Erzählung. Genau. Also Fazit für dieses Spiel, über das wir jetzt sehr lange gesprochen haben?
Ich mache mein Fazit mit dem Ausblick quasi. Mein Fazit ist großartige Grafik, die besonders erzähltechnisch extrem viel erlaubt, extrem viele Möglichkeiten gibt. Ich war beeindruckt davon, wie gut die Qualität ist und wie groß und komplex die Geschichte ist, die dadurch erzählt wurde. Und es ist schon bekannt, dass es wahrscheinlich eine Serie aufgrund der Fülle der Informationen oder der Geschichte eine Serie geben wird. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, Aspekte, die uns jetzt negativ aufgefallen sind, können in der Serie anders balanciert werden und anders dargestellt werden. Die Geschichte selbst ist einfach eine sehr große Geschichte und eine sehr schön erzählte Geschichte. Und da bin ich gespannt, wie die Serienadaption dann dieser Geschichte nochmal aussehen wird.
Also wo du das erwähnst, ist ein Punkt natürlich auch ein bisschen ein Knackpunkt, dass man wirklich bis zur Hälfte sozusagen mit dem einen Charakter spielt, um dann mit dem anderen weiterzuspielen. Wir also auch nicht, wie wir es bei Chloris sozusagen kapitelweise hatten, so einen Wechsel der Perspektive, sondern wirklich erst einmal in der Mitte gibt es diesen Wechsel. Und das ist auch ein bisschen ein Manko, finde ich, dass wir dann teilweise auch schon wissen, was passiert und dass wir auch manches uns auch an Fähigkeiten wieder erstmal erspielen müssen. Das kann da auch an diesem Punkt nerven, wenn man gewisser Weise spielmechanisch ja nahezu bei Null auch wieder anfangen muss. Ja. Okay. Ja, mein Fazit ist auch rückblickend die unglaubliche Faszination der Emotionen, die hier dargestellt sind, die unheimliche Bewunderung, die ich habe gegenüber den Leuten, dass sie wirklich sich trauen, die Spieler hier tatsächlich auch zu enttäuschen. Ja. Oder viele Spieler, das fand ich sozusagen recht gut. Ja. Also Hut ab, dass man da nicht sagt, boah, nee, das muss allen gefallen, das hat so und so viel Millionen an Entwicklungskosten gekostet. Das fand ich toll. Die Charaktere sind toll. Ja. Also das ist schon sehr gut gemacht. Aber eben dann doch in der Linearität. Und mein Hauptkritikpunkt ist wirklich, ich kann manche Entscheidungen nicht nachvollziehen dieser Charaktere, warum sie sich aus sicheren Situationen rausbegeben, um dann doch wieder Rache zu nehmen.
Ja, die Motivation ist nicht immer ganz sauber.
The Last of Us Teil 2 gibt's exklusiv für die PlayStation 4. Mittlerweile ist im Juni erschienen. Wahrscheinlich geht der Preis auch jetzt schon wieder ein bisschen nach unten. Aber man ist auf jeden Fall einer guten Geschichte ausgesetzt.
Und das für Stunden, auf jeden Fall.
Dann kommen wir jetzt wieder zum Papier oder zum E-Book, je nachdem. Und ich stelle mein zweites Buch der heutigen Podcast-Folge vor, nämlich von Martin Schäuble, Sein Reich. Und das ist ein Jugendbuch. Es ist erschienen bei KJB, also der Jugendbuch-Imprint der Fischer Verlage, und ist auch sehr schön gemacht, sehr schön gestaltet. Wir haben zwei Personen drauf, ein kleiner Junge mit einem Rucksack und daneben ein Mann mit einer Baseballkappe, die da so stehen.
Schönes Cover auf jeden Fall.
Sein Reich, schönes Cover. Ja. Schon ist eben ein deutschsprachiger Titel, also keine Übersetzung, Martin Schäuble. Ich kannte den Autor nicht, aber er ist auch eher Jugendbuchautor. Aber mich hat dieses Buch dennoch interessiert und ich habe es mir gekauft, denn es geht in diesem Buch, und der Titel könnte es schon verraten, Sein Reich. Also es geht nicht um Katholiken, sondern es geht tatsächlich um Reichsbürger. Also dieses Buch greift das Thema der Reichsbürger auf, der rechten Szene. Und zwar sind wir hier, der Ich-Erzähler ist Juri, er ist 15 Jahre alt, wohnt in Stuttgart. Es sind Ferien, aber ja, seine Eltern leben schon seit vielen Jahren getrennt. Die Mutter hat sehr zweifelhafte Freunde, der aktuelle Freund ist auch eher einer, der viel trinkt und nicht viel macht und nur rumhängt, mit dem er nicht viel anfangen kann. Er wird von seiner Mutter gegängelt, ja, und es sind Ferien, aber er kommt halt nicht weg, er kann nicht verreisen, das Geld ist nicht da. Und er sagt irgendwann mal, Mensch, Mama, ich gehe einfach zu meinem Vater. Der wohnt doch irgendwo in einem Schwarzwald und da gehe ich doch zu dem. Die beiden waren vor 10 Jahren schon einmal vor der Tür des Vaters gestanden im Schwarzwald. Wo im Schwarzwald genau, das wird hier nicht genau lokalisiert, ob Süd, der von der Fahrzeit, die angegeben ist, eher Südschwarzwald, aber wo es genau ist, wird nicht gesagt, aber da standen die beiden schon mal vor der Haustür des Vaters und der hat einfach nicht aufgemacht. Da stand also die Mutter mit dem 5-Jährigen und sie sagten, ja, aber willst du wirklich zu deinem Vater, den hast du seit Jahren, er weiß nicht, er kennt dich nicht, willst du wirklich dahin, was ist, wenn du da wirklich vorne verschlossenen Tür steht, aber er zieht trotzdem los und also fährt mit Zug und Bus zu seinem Vater und tatsächlich ist die Haustür offen. Also ankommt, ist bei dem Anwesen seines Vaters die Haustür offen, er geht rein. Ja, und er lernt seinen Vater kennen und er merkt, oh, sein Vater ist ein wahnsinnig cooler Typ. Mhm. Also der macht Sachen, der hat eine Angel da stehen und der ist Modellbauer und hat so ein Modell da stehen, boah, und Juri selbst auch begeisterter Modellbauer mit Autos, der Vater hat sogar ein Flugzeug, was er baut. Also er kommt in die Welt seines Vaters, der auf dem Lande lebt, so ein bisschen als Naturbursch und ist wahnsinnig begeistert von seinem Vater und von den Freunden, die er hat, und er fährt einen großen Pickup und die Typen, also er ist da wahnsinnig fasziniert und auch sein Vater entdeckt sozusagen seinen Sohn jetzt wieder. Es ist nicht so, dass er sagt, komm, hau ab, sondern ja, er geht auch so ein bisschen jetzt in seiner Vaterrolle auf und gibt auch gegenüber seinen Freunden so ein bisschen auch damit an, oh, hier, das ist mein Sohn und ja, dem bringe ich jetzt so die Sachen bei. Ja, und irgendwann kippt das natürlich. Irgendwann erzählt der Vater doch merkwürdige Dinge, dass eben Deutschland keine Demokratie ist, sondern eigentlich eine GmbH und so weiter. Mhm. Wir kennen die Sachen natürlich teilweise aus den Medien, dass die Reichsbürger eben sagen, Deutschland ist nach wie vor das Deutsche Reich. Okay. Und diese Bundesrepublik Deutschland, die gibt es so nicht. Also diese entsprechenden Mythen, das ist eigentlich eine GmbH. Deswegen haben wir auch einen Personalausweis, weil wir das Personal dieser GmbH sind und so weiter und so weiter. Das taucht hier auch auf. Erst ein bisschen irritierend für diesen Juri, aber es spitzt sich natürlich leider einiges zu in diese Welt, in der dieser Juri geraten ist. Er gerät nicht nur in dieser Welt, sondern er gerät auch noch, wenn man so will, zwischen zwei Frauen, die sich für ihn interessieren. Mhm. Also es ist natürlich auch ein bisschen Coming of Age. Mhm. Er lernt hier die Liebe kennen. Zwischen zwei unterschiedlichen Mädchen möchte ich gar nicht zu sehr jetzt dann ins Detail gehen, das kann man lesen. Also das kommt auch noch so ein bisschen dazu. Und es ist toll gemacht, ich fand es sehr interessant, weil ich ja eigentlich auch nicht so der Jugendbuchleser bin, dass ich auch wieder damit konfrontiert bin und ich immer so den Eindruck habe, na ja, wenn das Thema Reichsbürger, was ja auch nicht so einfach ist, in einem Jugendbuch, und das ist ja so ein bisschen betitelt, also es gibt auch Unterrichtsmaterial auf der Website des Verlages dazu und ich habe nachgeschaut, die stufen das so ab der 6. Unterrichtsstufe oder 6. Klasse ein, das zu behandeln. Also wenn die 12, 13 sind, Juri selbst, wie gesagt, ist 15 hier in diesem Roman, das zu behandeln, ja, ist nicht so unproblematisch. Und wie wird das gemacht? Und für mich zu erfahren, wie es eigentlich auch in einem guten Roman sein sollte, dass es eben jetzt nicht so wahnsinnig pädagogisch daherkommt. Ja. Dass es nicht so jetzt mit dem Zeigefinger, das sind ganz merkwürdige Typen und der sieht auch ein bisschen rechts und so weiter und die sind so Prepper, also wir kommen auch diese Prepper-Szene, die unterirdische
Bunker haben
Bunker und alles, bauen und so weiter, die da im Schwarzwald leben. Also das könnte man sehr viel mit erhobenen Zeigefinger oder diese Infodumps oder was weiß ich, Juri entdeckt einen Zeitungsartikel dazu und liest es nochmal nach. Oder so ist es nicht gemacht. Das ist, man kann es also auch als Erwachsener sehr gut lesen, finde ich, ist es wirklich sehr spannend und kommt es eben nicht so pädagogisch daher und bringt aber tatsächlich so ein bisschen diese Szene und diese Denkweisen dieser Szene einem nahe. Und das macht Martin Schäuble wirklich sehr gut in diesem Buch. Und das hat mich tatsächlich auch für dieses Buch eingenommen und ich habe es mindestens genauso in fast einem durchgelesen wie Chloris. Mhm. Es war für mich schlichtweg auch ein spannendes, gutes Buch. Wenn klar, es ist Jugendbuch, gewisse Dinge, klar weiß man, wie sie sich entwickelt werden, aber trotzdem war es spannend, war es gut und unterhaltsam. Es sind ja hier nur 235 Seiten, also es hat man relativ schnell gelesen. Aber auch als Erwachsener eine interessante Auseinandersetzung mit dieser Reichsbürgerszene. Mhm. Hast du Fragen?
Viele. Ich bin genau das, was du, ich glaube, du hast es so halb beantwortet. Ich denke, wie schafft man es, diese Szene für gerade so ein junges Publikum so aufzubereiten, dass man sie versteht? Oder dass man nachvollziehen kann, warum Menschen so denken, aber dass man auch gleichzeitig versteht, oder vielleicht komme ich da jetzt aus meiner Vorurteilsblase, aber dass man ja eigentlich versteht, dass das, sorry, aber nicht stimmt.
Nicht so gut ist.
Genau.
Dass es also cool ist, fischen gehen und so ein bisschen hier und nachts und so rumgehen. Ja, ja.
Und
ja.
Irgendwie so Rebellentum und so weiter, das kann ich ja irgendwie alles nachvollziehen. Und ich kann auch ich bin einerseits gespannt, wie kriegt der das hin, dass das so verständlich geschrieben ist, dass das junge Menschen verstehen und dann aber eben auch, jetzt mal platt gesagt, dass sie das in den richtigen Hals bekommen, also dass sie verstehen, dass das nicht gut ist. Das finde ich wenn du sagst, das funktioniert, dann bin ich da sehr beeindruckt davon und interessiert daran.
Also ich finde, es funktioniert sehr gut und natürlich manchmal auch mit einfachen erzählerischen Mitteln, aber es funktioniert eben sehr gut, dass Martin Schäuble auch diesen Bruch langsam klar macht, dass da irgendetwas nicht stimmt, dass das irgendwie nicht normal ist, dass manches, was auf den ersten Blick so und so erscheint, dann doch nicht gut ist. Und das bekommt er sehr gut hin und das war für mich auch sehr interessant, wie das in einem Jugendbuch des Jahres 2020 sozusagen gemacht wird. Und wie er diesen Dreh hinkriegt, ohne eben zu pädagogisch überladen daherzukommen oder ohne, es gibt also zumindest im Buch auch, was weiß ich, kein Anhang in dem Sinne, wo was erläutert wird oder weiterführende Quellen, sondern im besten Sinne, wie es ein Roman machen sollte, endet das Ding und da gibt's noch eine Danksagung und dann war es das. Aber es gibt, wie schon erwähnt, und ich habe das gerade nochmal angeschaut auf der Website des Verlages, der S. Fischer Verlage, eben zu diesem Titel auch Unterrichtsmaterial. Und ich kenne das teilweise, wie das gemacht ist. Und ich muss sagen, wow, das ist hier auch wirklich gut gemacht, dieses Unterrichtsmaterial. Es ist auch schön gestaltet. Es ist Multiple Choice, es sind offene Fragen. Mhm. Es sind ich wollte sagen, die Links, es ist jetzt zum Ausdrucken, aber es sind Hinweise auf YouTube-Videos, Dokumentationen über Reichsbürger, die man sich anschauen kann, auf die verwiesen wird. Ich habe es nicht mehr, aber 15 Unterrichtsstunden kann man sozusagen auch dieses Buch behandeln. Ich fürchte leider, dass es die wenigsten Lehrer machen werden, was sehr, sehr schade ist. Aber und es ist sehr, in gewisser Weise auch sehr aktuell, finde ich. Wobei gut, ich bin nicht mehr 15, aber es ist sehr aktuell, weil teilweise auch auf Computerspiele referenziert wird und auch eben auch auf aktuelle Titel Fortnite und sonst wie es zumindest erwähnt, ohne dass es sich auch da wieder anbiedert. Das ist eben auch recht gut gemacht und dieses Unterrichtsmaterial ergänzt, das finde ich sehr gut. Also wenn Lehrer zuhören, kann man das sie nur ermuntern, das auch mal zu machen und durchzunehmen. Man würde wirklich ein sehr aktuelles Thema behandeln und das auch anhand dieser Zusatzmaterialien etwas differenzierter. Also kann man schon drauf Zeit verwenden, wenn man sie denn im Unterricht hat, zwischen all den Sternchenthemen und sonstigen Lehrplanthemen, die man abarbeiten muss.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Buch funktioniert, also wie gut es sich verkaufen wird. Weil ich muss sagen, dass all das, was du gerade gesagt hast, ich nicht anhand dieses Covers, das ich sehr, sehr schön finde, aber nicht anhand dieses Covers und auch nicht anhand dieses Titels erahnen würde, dass da so etwas und so viel dahinter steckt, sondern das ist ein schönes Cover. Der Titel ist, wenn man den Inhalt nicht kennt, einigermaßen kryptisch. Du hast gleich auf Katholiken angesprochen.
Sein Reich komme.
Ja, das stimmt. Ich war tatsächlich eher beim Dritten Reich direkt, bei Sein Reich. Ja. Dann stimmt aber die Farbgebung nicht mit dem, was ich da interpretiere, mit dazu ein.
Also, ja, ein bisschen schon, schwarz-weiß-rot. Aber ja, gut. Aber nicht in der Klar, ja klar.
Genau.
Nicht in
der, und also ich bin einerseits, ich denke, ich bin beeindruckt davon, dass der Verlag das so gemacht hat und ich wünsche, dass das funktioniert. Ich wünsche das dem Buch und dem Verlag, dass das seine LeserInnen findet.
Das wünsche ich auch und ich kann es wirklich empfehlen, auch für Erwachsene zu lesen. Sehr gut gemacht, Martin Schäuble, geboren 1978, habe ich hier noch, studierte in Berlin, Israel und Palästina Politik und promovierte. Also ein Mann, der wohl auch einiges weiß. Ich kenne, wie gesagt, seine anderen Bücher nicht. Aber hier muss ich wirklich sagen, Martin Schäuble, gute Arbeit, tolles Buch für die Jugendlichen, die sich diesem Thema annimmt, Reichsbürger, was ja nicht so ganz ohne ist.
Also super spannend, auf jeden Fall.
Erschienen bei KJB, dem Jugendbuchlabel der S. Fischer Verlage.
Wir kommen zum letzten Teil, zum vierten Teil. Immer noch Geschichten erzählen. Kein Buch, wie gesagt, sondern vielmehr in die Kunst des Geschichtenerzählens einsteigen. Es gibt die sogenannten Masterclasses. Das ist eine Webseite, die heißt masterclass.com. Ich muss erstmal sagen, es ist alles auf Englisch auf dieser Webseite. Sie ist eigentlich für ein englischsprachiges Publikum gedacht. Auf dieser Webseite gibt es mittlerweile mehr als 85 DozentInnen zu wirklich einem extrem breiten Spektrum. Also wir reden davon, Margaret Atwood erzählt etwas über kreatives Schreiben, Tony Hawk erzählt was über Skateboarden, Chris Hadfield, der Astronaut, erzählt was darüber, wie man Astronaut wird, RuPaul erzählt was, also diese Drag-Ikone, ich weiß gar nicht, ob dir RuPaul was sagt. RuPaul ist eine große amerikanische Drag-Ikone, also Drag-Queen, die erzählt was über Authentizität und Selbstdarstellung. Es gibt mit Martin Scorsese Sachen über Regie, es gibt mit Natalie Portman Actor, wie sagt man, Schauspielerei und so weiter. Also es gibt ganz viele Kurse zu kochen, zu verhandeln, zu wirklich breitem Ding. Und sobald man da ein Konto hat,
das also ich sehe auch hier Thema Writing, dann lese ich auch Namen wie Joyce Carol Oates, genau. James Patterson, David Baldacci, David Sedaris, Margaret Atwood.
Errol Stein, der Fear Street geschrieben hat und die, wie heißt die, Gänsehautreihe, Kinderbuch, Jugendbuchautor. Also wirklich, das sind große Namen, die kennt man und sagt so, okay, du erzählst mir was, das ist schön. Und was da gemacht wird, ist quasi, wie wenn diese Personen eine Vorlesung halten würden in einer Uni und diese Vorlesungsstunden zusammengeschnitten. Die sitzen da, sind sehr schön animiert alles und erzählen diese Sachen. Die gehen zwischen gefühlten 15 und 20 Stunden pro Person. Ich bin großer Fan von Neil Gaiman, der Romane geschrieben hat wie American Gods oder Ein gutes Omen, damals zusammen mit Terry Pratchett, aber auch eben Coraline und der Sternenwanderer. Viele seiner Sachen sind mittlerweile verfilmt worden. Der hat auch Comics geschrieben. Sandman ist ein großer Comic. Es ist einer der, ich glaube, besonders in Amerika bekanntesten derzeitigen Autoren im Fantasy-Bereich. Es gibt eine wunderbare Rede von ihm, eine Abschlussrede, ich glaube, ich weiß nicht bei welcher Uni, aber die kann man sich bei YouTube anschauen. Großartiger Mann, der sehr gut erzählen kann und der eben erzählt, wie er Geschichten erzählt und was für Tipps er hat. Und deshalb habe ich das Glück gehabt, dass dieses für ein Jahr habe ich dieses Konto geschenkt bekommen.
Also ja, wie muss ich wirklich, wenn eine Masterclass ist, und das ist ja schon in Euro angegeben, 16,67 Euro pro Monat.
Genau, wir reden von 200 Euro im Jahr.
Okay.
Mhm. Du zahlst 200 Euro im Jahr, du kannst es auch nur jährlich buchen. Ich muss ehrlich sagen, mir war das erstmal zu teuer, obwohl ich Neil Gaiman großartig finde, aber dachte ich, boah, 200 Euro für ein Jahr hinlegen, und dann hatte ich aber das Glück, zum Geburtstag das Geschenk zu bekommen.
Ja. Kann ich das auch einzeln buchen, wenn ich sage, mich interessiert nur?
Genau, also das ist das Ding. Du kannst dieses für 200 Euro im Jahr, kriegst du alle Kurse. Du darfst einfach alle Kurse auswählen. So, du kannst auch so viele gucken, wie du willst. Wenn du es hinkriegst, kannst du 85 Kurse in einem Jahr durchmachen.
Okay.
Spoiler, kriegt keiner hin. Aber würde theoretisch gehen. Es gab, kann ich dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen, es gab damals zumindest ein Angebot, dass du sagen kannst, ich nehme nur diesen einen Kurs. Ich habe das damals bei Neil Gaiman mal nachgeschaut gehabt. Da hätte ich dann für ein Jahr Verfügbarkeit $100 bezahlt oder 100 Euro.
Okay.
Immer noch viel Geld aber, das man erstmal hinlegen muss.
Aber wie sieht dieser Kurs jetzt aus?
Der Kurs sieht folgendermaßen aus. Es gibt eine kurze Einleitung von Neil Gaiman, der vor seinem Bücherregal sitzt. Die können wir auch verlinken. Die ist nämlich, diese Intros sind öffentlich einsehbar. Und da erzählt er, was es für die nächsten 19 Stunden gibt. Und dann gibt es verschiedene Lessons. Diese Lessons sind also aufgeteilt. Und dann gibt es eine Stunde über, wie man Charaktere sauber baut. Es gibt eine Stunde darüber, wie man aus Alltagsideen Ideen für ein Buch kreiert. Es gibt dann eine Stunde darüber, wie man Dialoge sauber schreibt. Es gibt eine Stunde darüber, wie man aus einer ersten Fassung, indem man sie überarbeitet und worauf man achten muss, eben ein veröffentlichungswürdigeres Ding macht. Und so gibt es verschiedene Stufen und Stunden quasi. Man kann die einzeln angucken, man kann die aber einfach von A bis Z durchgucken, dann referieren die auch aufeinander. Und wie gesagt, das ist Material von etwa, ich glaube, es waren 19 Stunden bei Neil Gaiman. Dazu gibt es noch so ein Handbuch, das man als PDF runterladen kann, wo die Sachen nochmal zusammengeschrieben sind und das man dazu hat und da eben mitlesen kann, weil er zum Beispiel zum Teil eben auch aus seinen Büchern zitiert oder Textabschnitte vorliest, die hat man dann vorliegen in diesem Textbuch. Und das ist dann tatsächlich wie, mittlerweile kennen wir das alle so ein bisschen, wie so ein Online-Kurs an der Uni. Also wie, wenn wir jetzt LehrerInnen bei Zoom zugucken, so erzählt dir dann aber eben Neil Gaiman oder Martin Scorsese oder eben Margaret Atwood oder Joyce Carol Oates erzählt das, was sie in ihren Creative Writing Seminaren zum Teil eben dort ihren Studierenden erzählen.
Also die sitzen da und erzählen. Also es ist,
genau.
Oder hat man auch Einblendungen von irgendwelchen Charts oder Ausschnitten oder sitzen die, also ich habe das jetzt mal aufgerufen und sehe hier, da sitzt er tatsächlich vor seinem Bücherregal, sieht wirklich ein bisschen aus wie so ein Setting aus so einem Film, also auch von der Bildgestaltung her gut.
Genau, ja, sehr gut.
Ich habe auch hier sofort einsehbar und ich habe mich eben nicht angemeldet, sondern nee. Das ist frei verfügbar, diese 19 Video-Lessons, die es gibt und das kann man auch die Struktur anschauen, dass es um Humor geht, um Genre, Comics, Dealing with Writer's Block, also wie man mit Schreibblockaden umgeht, Editing, also Lektorieren, Überarbeiten, das kann man alles schon sehen, was
genau
das Ganze ist. Aber das ist immer nur, sitzt er immer so da und erzählt?
Er sitzt, Neil Gaiman sitzt fast immer so da. Ich kann sagen, ich habe mittlerweile auch, ich habe mir Neil Gaiman angeschaut komplett, ich habe mir Chris Hadfield, den Astronauten, angeschaut, bei dem es ein bisschen anders ist, der auch viel erzählt, der aber auch immer wieder an der Tafel steht und zum Beispiel dann Schwerkraft und die Überwindung von Schwerkraft anzeichnet, der ganz oft mit Lego-Modellen Dinge dann darstellt. Bei Neil Gaiman ist sehr viel dasitzen, ins Bücherregal greifen, das richtige Buch rausziehen und daraus vorlesen. Bei was ich jetzt angefangen habe, aber noch gar nicht, also da bin ich jetzt bei der Hälfte etwa, bei Joyce Carol Oates zum Beispiel, dort sitzt sie zum Teil auch mit Studierenden aus ihrem Studiengang da und sie reden über Geschichten von diesen beiden. Also dort wird es zum Teil interaktiver.
Aber alles auf jeden Fall hochwertig gemacht. Also
es ist sehr viel Energie reingesteckt. Ich gehe mich jetzt ein
bisschen parallel mal durch. Und
genau, es ist sehr viel Energie auch in die Zwischensequenzen. Sie sind wunderschön gemacht. Es ist nicht einfach nur, der wird abgefilmt und auch online gestellt, sondern da steckt sehr viel Energie, dass das sehr gut aussieht. Man sieht, das sind mindestens zwei Kameras, dass da keine Fehler drin sind. Es gibt keine Versprecher, sondern es ist alles sauber geschnitten. Dann habe ich mich da also hingesetzt und habe 19 Stunden lang Neil Gaiman dabei zugeschaut, wie er mir Dinge erzählt über das Geschichtenerzählen.
Aber du hast ja nicht jetzt irgendeine Art Abschluss da.
Nein, genau, gar nichts. Ach was.
Nee. Also es ist wirklich nur zur persönlichen Weiterbildung.
Genau.
Manchmal auch, wenn man Fan ist oder man sagt, oh, Dan Brown, da würde ich mal ein bisschen Einblicke gewinnen, wie er seine Thriller so schreibt,
und
die richtige Anwendung von Adjektiven.
Und das passiert natürlich, also besonders bei Neil Gaiman, er erzählt natürlich sehr viel aus seinem Leben. Also erzählt an Beispielen, wie er zum Beispiel irgendwo hingekommen ist und was die Tipps sind, die er von anderen schreibenden Menschen bekommen hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Das passiert natürlich auf jeden Fall. Also es ist, ich glaube, auf der einen Seite so eine Sache für Fans, die sagen, ich stehe total auf diese Person und ich will einfach mehr über diese Person wissen. Ich glaube aber auch, dass das natürlich für Menschen, die selber Geschichten erzählen, total schön ist, da einzusteigen und das zu sehen. Bei Neil Gaiman, den ich wirklich mag, ich mag seine Ansichten und alles, war ich aber irgendwann an dem Punkt, dass er mir zu selbstreferenziell war. Also
das, ja, gut, weil das klang so ein bisschen so. Es ist nicht wissen auch, dass die erzählen, wie toll sie dann doch selbst sind.
Und sie sagen das nicht so, aber er sagt dann, ich habe mal in einem Essay geschrieben, greift in das Regal, zieht den Essay von sich heraus und zitiert diesen Essay. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich dachte, er ist so ein großartiger Mensch, der in ganz vielen anderen Momenten oft auf seine Idole zu sprechen kommt und sagt, was dort großartig war. Und das hat mir leider ein bisschen in dieser Masterclass gefehlt. Klar, es ist die Masterclass von Neil Gaiman. Trotzdem aber dachte ich, es wäre schön gewesen, wenn du öfter mal darüber erzählt hast, was dich inspiriert hat und was dich beeinflusst hat in deinem Leben. Das passiert schon auch, besonders gegen Ende. Also gegen Ende war ich dann auch irgendwann wieder versöhnt, aber mittendrin dachte ich, okay, jetzt gerade legst du mir irgendwie zu sehr dein Ego auf den Tisch. Das hättest du auch anders machen können. Wie gesagt, ich bin mittlerweile bei Joyce Carol Oates, wo ich sagen muss, ich habe noch nie was gelesen von ihr. Ich kenne ihre Werke nicht. Ich weiß nur, dass man über Joyce Carol Oates sehr viel Positives sagt. Und ich wollte auch gucken, wie machen das andere schreibende Menschen eben in dieser Masterclass. Und da ist es nochmal ganz anders. Joyce Carol Oates geht ganz anders an diese Sache ran. Sie erzählt ganz viel über die Schreibe von Hemingway, die sie inspiriert hat, über die Schreibe von verschiedenen anderen Personen, wo sie sagt, wir sehen an dieser Geschichte von Hemingway, an diesem ersten Satz, was er schon alles in diesen ersten Satz legt. Das heißt, sie nimmt ihre Expertise, ihr jahrzehntelanges Handwerk des Schreibens, nicht nur an Beispiel ihres Schreibens, sondern auch an Beispiel von anderen Werken, die es eben gibt. Und da dachte ich, ja genau, das ist noch mehr eigentlich das, was ich mir erwarte von so einer Masterclass über Literatur, dass natürlich ich sehr viel über diese eine Person, die diese Masterclass hält, erfahre, aber trotzdem darüber hinaus auch über grundsätzlich das Erzählen von Geschichten. Und da muss ich sagen, Neil Gaiman ist ein großartiger Mensch, ist mir aber in dem Moment zu sehr auf sich selbst bezogen gewesen, während in dem Teil, den ich bisher von Joyce Carol Oates gesehen habe, ich schon merke, cool, ich wusste erstmal nicht, wer du bist, aber ich erfahre sehr viel über dich natürlich, über deine Herangehen an dein Schreiben, aber ich erfahre grundsätzlich extrem viel darüber, was du auch an anderer Literatur gut findest und du kannst es mir an sehr, sehr sauberen Beispielen belegen, wieso das gut ist. Und das muss ich sagen, also dafür hat sich das gelohnt. Ich behaupte, wenn jemand sagt, ich möchte nur Neil Gaiman sehen, dann kann man sich das schenken lassen zum Geburtstag. Wenn man grundsätzlich sagt, ich nehme mir die Zeit, und da muss ich sagen, das ist eigentlich dieser große Knackpunkt, wir leben in einer Welt von so viel Unterhaltungs- Zeug. Hier stehen tausende Bücher, Hörspiele, Computerspiele, Filme, Serien. Wir haben alle unsere Zugänge zu öffentlichen Mediatheken, aber auch Netflix und Amazon Prime. Ehrlich gesagt muss ich mich zwingen, dann nicht einfach mich berieseln zu lassen, sondern wirklich auch noch intensive Sachen am Stück so viel zu gucken. Und wie gesagt, ich habe seit Januar diesen Account. Ich bin jetzt bei 2,5 solchen Classes. Also, und da, glaube ich, sehe ich eher den Knackpunkt. Da muss man sich wirklich, da muss man sagen, ich zahle dieses Geld einmal und dann nutze ich das richtig. Ansonsten ist das schon wieder zwiespältig.
Kannst du noch etwas zur Masterclass zu dem Anbieter sagen? Weil das ist natürlich auch bei diesen großen Namen, auch in anderen Bereichen, ich sehe ja Hans Zimmer beim Filmmusik und so weiter. Das ist eben ein kommerzieller US-Anbieter.
Genau.
Für Fortbildung wirklich auf diesem höchsten Ebene, was zumindest die Dozentinnen
und Dozenten angeht. Genau. Und die Idee, also es ist quasi wie Netflix oder von mir aus Audible für
was lernen.
Aber was ist eben sehr, sehr breit und je länger, also ich habe natürlich auch den Newsletter automatisch dann abonniert, als ich mich angemeldet habe. Es gibt eben mittlerweile auch, wie gesagt, zum Beispiel Tony Hawk, der über Skateboarden redet. Es gibt aber auch Menschen, die über Gärtnern reden oder über Kochen. Gordon Ramsay ist, glaube ich, mit dabei und erzählt über Kochen. Es ist eine Person dabei, die vom FBI kommt, die da Verhandlungen führt und dann darüber redet, wie man verhandelt. Es gibt ZauberkünstlerInnen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, was ich auch insofern wieder schön fand, weil zum Beispiel dachte ich, ich werde kein Astronaut, aber Chris Hatfield, ein so ein Vorzeigeastronaut, der ja ganz oft auch Videos macht und so weiter, wenn du ihn siehst, weißt du sofort, wen ich meine. Und ihm zuzuhören, wie er über eine Sache redet, von der ich weiß, dass ich sie nie machen werde, aber das war einfach schön. So, ich habe ihm zugeschaut und dachte, cool, du bist ein total angenehmer Mensch, dem ich sehr gerne zuhöre, wie du dahin gekommen bist, deinen Traum zu leben. Und wie in jedem guten Fall von begeistert sein, von Begeisterung, kann ich auch da was für mein Leben mitnehmen, auch wenn das nie was mit Astronaut sein zu tun hat. Und das fand ich sehr, sehr angenehm.
Denkst du eigentlich, dass die das alles auch selbst entwickeln oder ist das jetzt auch professionell wahrscheinlich mit anderen entwickelt? Weil die werden sich ja nicht
jetzt diese Classes, meinst
hier du? Wie Chris Hatfield, 28 Videolessons, gibt es insgesamt 7 Stunden, 47. Also das muss ja auch in gewisser Weise konzipiert werden. Und nicht jeder von denen ist ja gleichzeitig tatsächlich auch Dozent.
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie sie da hinkommen. Bei Chris Hatfield habe ich schon das Gefühl gehabt, der erzählt Geschichten, die er schon immer mal wieder erzählt. Und ich kann mir vorstellen, der sagt am Anfang, pass auf, ich werde da und da und da und da drüber reden. Und dann gucken wir, dass wir das ordnen, in eine schöne Reihenfolge bringen und das sehr schön in Kapitel nochmal einteilen. Also bei Joyce Carol Oates, sie sagt das auch am Anfang, das ist ihr Kurs, den sie so auch an Unis gibt, der jetzt extra angepasst ist, so dass man das international über dieses Format eben sehen kann. Da ist es ganz eindeutig so. Wie es bei den anderen ist, das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich, also die werden schon daran arbeiten, dass das gut ist. Und dann frage ich mich, also was ich mich zum Beispiel frage ist, bei den Namen, die ich bisher da gesehen habe, warum ist das zum Beispiel Stephen King nicht mit dabei? Das wäre so ein Name, wo ich denke, das würde ich gern sehen. Und ja, weiß ich nicht, ob da irgendwie er sagt, ich möchte da nicht dabei sein oder keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, was da im Hintergrund passiert und wie das finanziert wird oder was auch immer. Und ist das mittlerweile eine Ehre, dass man auf Masterclass sein darf oder ist das für Masterclass eine Ehre, dass die und die Person dabei ist? Das hält sich ja dann immer in so eine ganz komische, so eine Waage. Genau, also ich kann nicht einfach sagen, abonniert das und ihr werdet irgendwie glücklich. Das auf gar keinen Fall. Man muss sich die Zeit nehmen. Es ist nicht ein Spaziergang, es ist eher ein gutes Stück Wandern. Aber ich bin froh, dass ich das geschenkt bekommen habe. Ich bin dankbar dafür und ich denke darüber nach, ob ich das nächstes Jahr einfach selber bezahle, weil ja noch ganz viele Dinge auf mich warten. Besonders in Themen, wo ich denke, klar, gucke ich mir noch Margaret Atwood an und schaue mir auch bei Dan Brown zumindest mal rein. Aber ich bin gespannt, was mir Natalie Portman über das Schauspielern erzählen möchte oder eben Tony Hawk über Skateboard fahren.
Wenn man das will und wenn man das möchte, wir verlinken Masterclass, kommen natürlich auch und muss es nun mal selbst entscheiden.
Genau.
Wie bei so vielen Online-Kursen, ob einem das
wert ist.
Genau. Wert
ist. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen erleichtern und ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn ihr sonst Neil Gaiman alleine nehmt. Genau, entscheidet das gerne selbst.
Also vielen Dank, Fabian, fürs Vorstellen.
Immer gern.
Dieser Plattform, die ich jetzt nicht kannte, aber da kann man zumindest von großen Namen was erfahren, sag ich mal.
Ja.
Was man lernt, muss man selber entscheiden.
Das auf jeden Fall.
Und damit hätten wir soweit die Dinge durch.
Ja, sehen wir eigentlich, wie lange wir heute geredet haben? Hast du irgendwo?
Wir sind jetzt so bei einer Stunde 20 in etwa.
Ah, das geht ja.
Ja.
Cool.
Mal sehen, wenn wir uns wieder treffen. Stephen King hattest du gerade erwähnt.
Ja.
Ich kann noch am Schluss sagen, dass ich gerade sein neuestes Buch Blutige Nachrichten höre.
Ja.
Wie bei mir fast immer, von David Nathan gelesen. Die erste, also das ist ja eine, wieder so ein Band mit 4 Novellen oder amerikanischen Short Stories, die ja bekanntermaßen auch ein bisschen länger sind, längere Erzählungen. Auch da ist ja Stephen King ein Meister drin. Und ja, die erste hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Die habe ich mittlerweile gehört. Also kann ich durchaus empfehlen. Wir haben ja immer wieder Stephen King als Thema, wenn wir zusammensitzen.
Auf jeden Fall. Bald kommt auch wieder.
Ist ja fast immer ein Buch. Ein Buch von ihm draußen.
Ja.
Aktuell ja auch auf der Bestsellerliste mittlerweile schon wieder ganz oben. Blutige Nachrichten. Fand ich sehr schön. Wieder von Dr. Bernhard Kleinschmidt
übersetzt. Übersetzt, ja.
Ist immer das Doktor, glaube ich, ist bei ihm wichtig.
Ist das überall drin? Ich dachte, es
im Hörbuch heißt zumindest immer Dr. Echt? Bernhard okay. Kleinschmidt.
Gut. Habe ich mich gar nicht so dran erinnert. Ja, cool. Vielen Dank, Wolfgang. Voll schön, dass das mal wieder passiert ist, dass wir das hingekriegt haben. Ich bin jedes Mal sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Und mit dir das machen zu dürfen.
Ja, ich danke dir, Fabian, dass du wieder zu Gast warst und dass wir hier aufnehmen konnten und dass wir natürlich jetzt in dem Sinne wieder eine längere Folge aufgenommen haben. Vielen Dank auch euch dort, die ihr bis hierhin zugehört habt, denn yes. Das habt ihr ja, wenn ihr das jetzt hört. Also wir freuen uns, auch das sei immer am Schluss gesagt, über Kommentare, Rückmeldungen an redaktion@literaturcafe.de. Bewertet, haben es mittlerweile gemacht, bewertet diesen Podcast bei iTunes, bei Spotify, glaube ich, kann man ja nicht bewerten, aber abonniert ihnen, diesen Podcast. Also es gibt ihn auf allen großen Plattformen, die Podcasts haben und anbieten, den Podcast des Literaturcafé.de. Es gibt immer wieder spannende Themen, demnächst wieder ein spannendes Interview, wie gesagt, mehr möchte ich verraten. Aber jetzt erstmal an dieser Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Fabian Neidhardt, fürs Dasein, fürs Dabeisein und fürs Empfehlen und Kommentieren.
Immer sehr gerne. Vielen Dank fürs Dahaben.
Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Auf jeden Fall.
Euch dort
draußen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.